Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ja, mal Hand aufs Herz, lest ihr nicht auch gerne diese bunten Blätter, die beim Arzt oder beim Friseur ausliegen? Ja, nicht nur die Regenbogenpresse, auch die Tageszeitung oder Online-Nachrichten, die E-Papers leben von Schlagzeilen, von spektakulären Geschichten. Zur Not wird hier und da ein bisschen hinzugedichtet, als drin ist. Aber diese Geschichten, diese Schlagzeilen ziehen uns magisch an. Wir bleiben an ihnen hängen und müssen sie einfach lesen. Anschließend tun wir sie zur Seite und stellen fest, viel Gewese um nichts, vielleicht noch nice to know, mehr nicht, nichts von Bedeutung. Schade um die Zeit, um das Papier. Doch es gibt da Geschichten mit Menschen, die sind 2000 Jahre danach noch immer spektakulär. Wir haben sie in der Lesung gehört, dass er auch der Predigtext ist. Und die sind so spektakulär aus einem einfachen Grund. Sie haben mit uns, mit Gott und Jesus zu tun. Es sind Geschichten, die uns, unser Denken und Handeln verändern können. Heute geht es nun um diese spektakuläre Geschichte, eine Geschichte, die man sich in der Gegend von Kapernaum noch lange erzählte. Und diese Geschichte war es wert, aufgeschrieben zu werden. Und das hat Markus getan, in seinem Evangelium niedergeschrieben. Auch die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten davon. Wenn ihr noch den Predigttext so im Ohr habt, dann wisst ihr, dass es im Text hieß: Er kam wieder nach Kapernaum. Jesus kam also mindestens ein zweites Mal nach Kapernaum. Die Menschen dort sind ihm schon einmal begegnet, hatten ihn schon mal das Wort Gottes auslegen hören. Sie waren neugierig, wissbegierig, was Jesus zu sagen hatte. Welche Botschaft wohl er diesmal für sie hatte. In Kapernaum lehrte er im Haus, so heißt es im Predigttext. Höchstwahrscheinlich im Haus von Simon Petrus. Petrus war Fischer und wohnte in einem einfachen Haus. Diese Häuser hatten damals meistens nur einen Raum und Tageslicht kam nur durch diese offene Haustür. Fenster, wenn es sie denn überhaupt gab, waren nur ganz klein, damit die Temperatur im Haus konstant gehalten werden konnte. Und zu den meisten Häusern gehörte ein kleiner Hof. Ja, Jesus zog die Menschen an. Sie wollten seine Botschaft, sein Wort hören. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. So heißt es im Text. Stellen wir uns das mal so richtig vor. Dicht gedrängt müssen sie im Haus gesessen haben. Vor der Tür, der einzigen richtigen Luft- und Lichtquelle, drängelten sich die Leute. Wenn Fenster da waren, so drängten sich auch dort die Menschen, die Jesus hören wollten. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann sehe ich vor meinem inneren Auge, wie schummrig es im Haus gewesen sein muss. Warm und die Luft geradezu zum Zerschneiden bei so vielen Menschen. Alles nicht gerade angenehm. Aber da ist Jesus. Nur er zählt. Sein Wort zählt. Sein Wort ist wichtig. Egal, wie die äußeren Umstände sind, Hauptsache da sein, dabei sein. Da kommt keiner mehr durch zu Jesus, ins Haus hinein. Es wird keiner mehr durchgelassen. Wer zu spät kommt, Pech gehabt. Und dann kommen da welche. Da kommen einige, heißt es im Text. Wir wissen nicht, warum sie jetzt erst kommen. Jesus verkündet bereits sein Wort. Vielleicht hatten sie eine lange Anreise, sind aufgehalten worden, was auch immer. Nun sind sie da, angekommen. Vier von ihnen tragen einen Gelähmten auf einem Bett. Wie beschwerlich und anstrengend muss das gewesen sein. Und die Männer sind Freunde, sie halten zusammen, eine richtige Männerfreundschaft. Sie wollen gemeinsam zu Jesus. Da wird keiner zurückgelassen, egal ob einer von ihnen krank ist. Sie gehören zusammen. Er ist ihnen wichtig. Er gehört dazu. Er ist ein Teil von ihnen. Die Freunde sind seine Rettung. Es sind echte Freunde, die zu haben, ist nicht selbstverständlich. Damals wie heute. Vor allen Dingen für einen Kranken oder Behinderten war es damals noch weniger selbstverständlich. Für einen kranken, behinderten Menschen sind meist nur noch die eigenen und engsten Familienangehörigen für einen da. Die Freunde des Gelähmten sind da, wenn er sie braucht. Ja, sie haben ihn nicht aufgegeben, wo er von anderen schon aufgegeben wurde. Sie bringen ihn dorthin, wo er Hilfe bekommen kann. Ich denke, dass sie zu denen gehörten, die Jesus schon einmal beim ersten Besuch in Kapernaum, als er in der Synagoge gelehrt hatte, erlebt haben und von seiner Lehre überwältigt waren. Das können wir zumindest bei Markus im ersten Kapitel nachlesen. So hatten sie bestimmt mitbekommen oder zumindest davon gehört, wie Jesus einen Besessenen geheilt hat. Sie haben da einen Funken Hoffnung für ihren Freund. Denn auch Simon Petrus' Schwiegermutter und der Leprakranke wurden von Jesus geheilt. Diese Heilung sprachen sich wie ein Lauffeuer in Galiläa herum, weckten ihre Hoffnung, weckten die Hoffnung des Gelähmten. Ihr Freund ist ihnen wichtig. Sie sind betroffen von seinem Leid, von seiner Hilflosigkeit, seiner Lähmung. Rettung muss her. Wir wissen nicht, ob sie den Besuch bei Jesus gemeinsam beschlossen haben, ob jemand von ihnen überzeugt, überredet werden musste oder ob es auf den ausdrücklichen Wunsch des Gelähmten erfolgte. Wie auch immer. Wichtig ist nur, er, der Gelähmte, soll Jesus auch hören, ihm begegnen. Auch er hat ein Recht darauf. Und ja, vielleicht kann Jesus ihn heilen. Da ist ihre Hoffnung, ihr Vertrauen, ihr unumstößlicher Glaube, der sie alle zu dieser außergewöhnlichen Tat antreibt. Sie kommen also nach Kapernaum und sehen die Menschen, die sich in und rund um das Haus drängen. Kein Durchkommen für keinen von ihnen, schon gar nicht für einen, der im Bett liegt. Gerade deswegen oder trotzdem lassen sich die Freunde von der Menschenmenge nicht entmutigen. Sie sind entschlossen, sie sind erfinderisch. Sie steigen den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach, gehen über die Treppe hinauf aufs Dach, decken das Dach auf und lassen den Gelähmten auf seinem Bett herunter, genau an der Stelle, wo Jesus stand. Was machen die Menschen im Haus? Markus berichtet hierüber nichts. Er berichtet von keinem Gezeter und Geschrei. Es ist da eine Stille im Raum, ein Schweigen. Keiner hat Worte für das, was geschieht. Wir können vieles hineininterpretieren. Betroffenheit zum Beispiel. Betroffen sein über das, was ihnen vor Augen geführt wird. Nämlich ein gebrechlicher, kranker Mensch, einer, der am Rande der Gesellschaft lebt. Einer, der durch seine Krankheit, sein Gelebenssein nur eine Belastung darstellt, dem im schlimmsten Fall keinen Wert beigemessen wird. Dieser Mensch, dieser gehandicapte Mensch kommt in die Mitte der Gesellschaft. Er zeigt sich, er ist da. Auch wenn ihr mich nicht sehen wollt, ich bin da. Ich bin krank, aber ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch meine Rechte, meinen Glauben. Kein Wunder, dass es da den Menschen die Sprache verschlägt. Kein Wort geht über ihre Lippen. Sprachlosigkeit, Betroffenheit. Erschrecken vor dem eigenen Egoismus, vor der Ich-Bezogenheit. Erschrecken darüber, die Schwachen in der Gesellschaft nicht zu sehen und keine Verantwortung für sie zu übernehmen. Das zeigen die Freunde des Gelähmten denen im Haus so richtig, wie es geht. Decken nicht nur das Dach auf, sondern decken auch die Schwächen der Menschen auf. Steigen ihnen aufs Dach, zeigen, sagen ihnen mit ihrer Aktion mit Nachdruck ihre Meinung. Habt einen Blick für Menschen in Not. Unfassbar, aber wahr. Alle Menschen brauchen Gottes Wort. Lasst keinen draußen. Holt die Menschen in eure Mitte, die Hilfe, die besonders Gottes Wort, Gott, Jesus brauchen. Richten wir doch unseren Blick kurz auf den Gelähmten. Wir wissen nicht genau, woran er litt. Doch dieses Gelähmtsein kann auf vieles hindeuten. Doch zu der Zeit haben die Menschen Krankheiten als Strafe Gottes angesehen, als Strafe für ein sündiges Leben. Egal, ob es das eigene Leben war, das der Eltern oder der Großeltern, die Schuld an der Sünde wurde vererbt, Erbsünde. Menschen, die an Krankheiten litten, chronische Krankheiten hatten, sichtbare Erkrankungen, wurden gemieden, wurden zum Teil aus der Gesellschaft ausgegrenzt, mit denen wollte und durfte man nicht zu tun haben. Wer krank ist, galt als unrein. Und wer unrein ist, darf nicht in den Tempel. Der darf Gott nicht nahe sein. Dieser Mensch konnte kein religiöses Leben mehr führen. Es wurde ihm geraubt. Es ist wirklich erstaunlich für den Gelähmten, Menschen an seiner Seite zu haben, die nicht zur Familie gehören. Menschen, die seine Freunde sind, die zu ihm halten. Freunde zu haben, die ihn nicht aufgegeben haben, die noch Hoffnung für ihn haben. Die anstecken können mit ihrer Hoffnung, mit ihrer Zuversicht, mit ihrem Ja zum Leben und vor allen Dingen mit ihrem Ja zum Glauben. Die ein Segen für ihn sind, sein wollen. Und doch ist dieser Schritt kein einfacher. Dazu gehört Mut. Da tragen ihn die Freunde auf dem Bett. Er kann jetzt auf den letzten Meter nicht mehr Nein sagen. Er will seine Freunde nicht enttäuschen, obwohl ihn der Mut verlässt. Er weiß nicht, wie die Menschenmenge reagieren wird. Und jetzt ist er da. Also begibt er sich hinein in diese Situation. Er hat Hoffnung auf Heilung und sein Glaube an Gott ist da. Er wird hinabgelassen in den Raum. Und dann liegt er da, mitten im Raum voller Menschen. Alle schauen auf ihn. Vielleicht steigt Panik in ihm hoch. Er kann nicht weg. Er muss es aushalten, obwohl er vielleicht am liebsten verschwinden würde. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Keiner sagt ein Wort. Das Schweigen, die Stille ist erdrückend. Am liebsten die Augen schließen und so tun, als ob er nicht hier wäre. Aber da ist etwas, was ihn zurückhält. Da ist er, Jesus. Er sieht ihn an. So muss der Gelähmte ihn, Jesus, ansehen, ihm in die Augen schauen. Ja, er ist da. Es ist Jesus, seine Rettung. Jesus sah ihren Glauben, so heißt es im Predigttext. Jesus konnte in dem Handeln der Männer lesen wie in einem offenen Buch. Er sah im jemanden aufs Dach steigen, den Hilferuf, den Glauben, der hinter diesem Hilferuf steht. Was für uns und die Menschen damals eine Aufdringlichkeit, Unverschämtheit, Hausfriedensbruch wäre, ist für Jesus Glaube. Das ist eine vollkommen andere Perspektive. Glauben durch Handeln, entschlossenes und kreatives Handeln, keine Bekenntnisse, keine großen Worte. Als Jesus nun ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das sind die ersten Worte in dieser Geschichte. Es sind die Worte, die das Schweigen brechen. Es sind die erlösenden Worte. Mein Kind oder mein Sohn, meine Tochter. Es ist genau das, was der Gelähmte brauchte, wonach er sich gesehnt hat. Gesehen zu werden, angesprochen zu werden. Ja, als Kind angenommen zu sein, adoptiert zu sein, von Gott selbst adoptiert. Jesus zeigt hier wieder ganz deutlich, er nimmt sich der Schwachen an, steht ihnen zur Seite, macht es zur Chefsache. Er akzeptiert ihn so, wie er ist, bedingungslos. Er sieht den Menschen hinter der Lähmung, hinter dem Kranksein, hinter der Schwäche. Er nimmt ihn als Menschen an. Er erkennt, was im Leben des Gelähmten falsch gelaufen ist. Er sieht nicht nur dieses Ausgegrenztsein aus der religiösen Gemeinschaft, aus der Gesellschaft. Jesus sieht auch die ganz persönlichen Irrwege und Verfehlungen des Mannes, welche Ängste ihn lähmen, ihn klein halten, wo er Schuld auf sich geladen hat, dem Menschen und Gott gegenüber. So sieht er einen Menschen, der zuallererst geistliche Heilung braucht. Heilung seines Glaubens, seines Glaubenslebens. Heilung seiner Beziehung zu Gott. Wie befreiend sind da die Worte Jesu: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Die Worte bedeuten, frei zu sein von den krankmachenden, lähmenden, einengenden Gedanken, Lebensweisen und Glaubensverirrungen. Frei sein und das ganz einfach durch das gesprochene Wort. Kein Opfer muss dargebracht werden, kein Versprechen. Allein aus dem tiefen Glauben an Gott, an Jesus, wird dem Gelähmten Vergebung zugesprochen. Und die Schriftgelehrten? Für sie war das alles Gotteslästerung. Sie haben zwar nichts gesagt, doch Jesus kannte ihre Gedanken. Sünden vergeben konnte in ihren Augen nur Gott. Ja, das ist richtig. Doch Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und sie erkannten es nicht. Jesus war für sie nur Mensch. Und dieser Jesus nahm das alleinige Recht Gottes in Anspruch, und das war in den Augen der Schriftgelehrten ein Skandal. Sie wollten die Autorität, mit der Jesus lehrte, heilte und Sünden vergab, nicht anerkennen, nicht wahrhaben. Sie dachten, Jesus will sich damit wichtig machen. Und für sie war die schlimmste Sünde der Hochmut. Damit hat sich Jesus in ihren Augen schlimmer versündigt als alle anderen. Doch mit dem, was dann kommt, haben sie nicht gerechnet. Die Vergebung der Sünden ist nicht sichtbar. Es gibt dafür keine Anzeichen, die wir sehen oder begreifen können. Vergebung der Sünden ist objektiv nicht nachweisbar. Aber eine körperliche Heilung eines kranken Menschen ist sofort sichtbar und nachweisbar. So spricht Jesus: Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Eine Frage nicht nur an die Schriftgelehrten, sondern auch an die Zweifler, an die Menschen gerichtet, die eigentlich nur gekommen waren, um ein Wunder mitzuerleben. Wenn er es schafft, dass der Gelähmte wieder gehen kann, so wissen alle, die da sind, alle, die es sehen können, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und so bestätigt er mit der körperlichen Heilung des Gelähmten, dass er auch die Macht hat, Sünden zu vergeben. Er hat die Macht, Gottes Macht, es ist seine Vollmacht. Und so stand der Gelähmte auf die Worte Jesu hin auf, nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches nie gesehen. Nein, sowas hatten sie noch nicht gesehen. Höchstwahrscheinlich kannten sie den Gelähmten oder wussten zumindest um seine jahrelange oder lebenslange Lähmung. So ist ihr Entsetzen kein Wunder. Sie entsetzten sich. In anderen Übersetzungen heißt es, sie gerieten außer sich oder sie gerieten ins Staunen. Entsetzen über ihre Kleingläubigkeit, Staunen über die Macht, Vollmacht Jesu. Und endlich, nun können sie Gott loben und preisen für das, was er getan hat. Lobten und preisten ihn für die Sündenvergebung und für die körperliche Heilung. Heilung des ganzen Menschen. Für den Gelähmten ging es gut aus. Ihm sind seine Sünden vergeben. Er kann das, was ihn belastet, klein und krank macht, hinter sich lassen. Er kann neu anfangen. Körperlich und geistlich ein neues Leben gehen. Leben mit Gott. Aus Gott heraus. Und wir? Am ehesten identifizieren wir uns doch mit dem Gelähmten. Ich zumindest. Vielleicht kommt es daher, weil wir uns oft genug gelähmt fühlen. Schließlich kennen wir es leider aus unserem eigenen Leben. Es gibt so vieles, was uns lähmen kann. Angst vor der Klasse, ein Gedicht aufzusagen. Ein Referat oder Präsentation halten. Arbeiten oder Klausuren schreiben. Eine neue Arbeitsstelle, Konflikte mit Kollegen oder dem Chef, Angst, dass einem die Arbeit über den Kopf wächst, wir ihr nicht mehr gewachsen sind. Angst mag uns kurzfristig lähmen. Bei manch einem kann sie sich von Mal zu Mal verstärken. Prüfungsängste, Versagensängste entstehen und lähmen einen im Leben, lassen uns nicht frei, uns frei entfalten. Im Moment merke ich, wie viele Menschen von den Sorgen um die Zukunft, die eigene, die gesellschaftliche, politische Zukunft umgetrieben werden. Wie sie vor Sorgen, Ängsten sich ohnmächtig und handlungsunfähig fühlen. Diese Sorgen können leben. Sorgen, die wir mit uns herumschleppen, die uns niederdrücken, uns allein der Gedanke daran die Kraft raubt. Wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, wie wir damit fertig werden können, wo wir für uns Unterstützung und Hilfe bekommen können. Aber auch eine Schuld, die uns drückt, die, wenn wir nur daran denken, uns schier erstarren lässt, uns handlungsunfähig macht. Dann schieben wir alles in die hinterste Ecke unserer Gedanken, unseres Lebens und hoffen, es kommt nicht hervor. Und doch ist es immer da, kommt hervor in den ungünstigsten Momenten und Situationen. Und je mehr wir es versuchen zu verdrängen, umso mehr bestimmt diese Schuld unser Leben. Lähmt uns, lässt uns nicht los, macht etwas mit uns, unserem Verhalten. Bei manch einem sind es zum Glück nur kurze Phasen. Doch es gibt auch diejenigen, die gänzlich darin verfangen sind. Da ist der Verlust eines lieben Menschen, Ehen, Familien, Freundschaften, die zerbrechen, schwere Krankheiten, die uns vollkommen außer Bahn werfen können, weil nichts mehr ist, wie es vorher war. Das sind harte Schicksalsschläge, Schläge, die schwer zu tragen sind, einen erdrücken und lähmen. Da ist es schwer, aus eigener Kraft wieder herauszukommen, wieder ins Leben zurückzufinden. Glaube wird zur Nebensache, hat keinen Platz in den Gedanken, im Alltag, verlieren wir aus den Augen. Gerade in dieser Zeit der Lähmung, Hoffnungs- und Ausweglosigkeit wird unser Glauben auf den Prüfstand gestellt. Vielleicht verlieren wir tatsächlich unseren Glauben, dass Gott da ist, er bei uns ist, er das Beste für uns will. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir unsere persönlichen Erfahrungen mit Sorgen, Nöten und Ängsten gemacht, haben vielleicht Strategien entwickelt, damit umzugehen, haben uns aus unserem Glauben heraus auf den Weg gemacht, bei Gott, bei Jesus Hilfe zu suchen, Vergebung zu erfahren, sind mit ihm ins Gespräch, ins Gebet gegangen, haben ihm unser Leid, unsere Nöte geklagt, ihm alles hingehalten, ihm um Vergebung gebeten, für die Dinge, die wir zu verantworten haben, für unseren Kleinmut, Unglauben, unser Versagen. Und wie glücklich können wir uns schätzen, bei Jesus um Vergebung bitten zu können und dank seiner Gnade und Barmherzigkeit Gottes Vergebung zu empfangen. Doch es kann Zeiten geben, da finden wir den Weg zu Jesus nicht wieder oder haben ihn noch nicht gefunden. Glücklich darf sich der Mensch schätzen, der Freunde hat. Freunde, die einen in diesen Zeiten des Lebens nicht allein lassen. Deswegen bewundere ich die Männer in der Geschichte, weil sie zu dem Gelähmten gehalten haben, bei ihm geblieben sind. Nicht nur im Leben brauchen wir Freunde, sondern auf dem Weg zum Glauben und im Glauben auch. Denn diese Freundschaften tragen einen so wie die Freunde des Gelähmten. Freunde im Glauben sind Menschen, die mich in meinem Glauben bestärken, denen es wichtig ist, dass ich Jesus kenne, in Liebe er meine Hoffnung ist. Freunde, die mir in Glaubenskrisen Halt geben, die für mich beten, wenn ich es gerade nicht kann. Diese Freunde im Glauben können einen immer wieder neu für Jesus begeistern, wenn unser Glauben mit den Jahren lau geworden ist, kein Feuer mehr hat, nur noch Glut ist. Freunde, die durch ein vorbildliches Leben, anregende und begeisternde Gespräche, gemeinsame Gebete oder ihr Dasein uns Halt geben. Die einladen in Gottesdienste, aufbauende Bücher schenken und so vieles mehr. Wie toll ist es da, neu aufgerüttelt zu werden, neue geistliche Inspiration zu bekommen, sich über Gottes Wort auszutauschen und Neues zu entdecken. Viele von euch sind für mich solche Freunde im Glauben und dafür bin ich unendlich dankbar. Freunde des Glaubens im Glauben in der Gemeinde zu haben, ist ein Geschenk. Ist es da nicht erstrebenswert, selbst so ein Freund, eine Freundin zu werden? Ein Mensch, der begeistert seinen Glauben leben kann? Der begeistert von seinem Glauben, seine Erfahrung von Gott berichten kann? Ein Mensch, der zum Glauben einlädt? Ich wäre gern so ein Freund, eine Freundin, wer nicht? In mir ist da eine Sehnsucht, dieser Freund zu sein. Eine Freundin zu sein, die weiß, was Vergebung bewirken kann und es erzählt, darüber spricht. Und diejenige zu sein, die es ermöglicht, damit andere erfahren dürfen können, was Vergebung bewirken kann. Ein Freund sein, der kein Deut besser ist, aber weiß, wer ihm helfen kann. Jesus. Und einlädt, zu Jesus zu kommen. Und bei mir ist da noch eine Menge Luft nach oben, viel Entwicklungspotenzial. Aber es sollte uns hier klar sein, jeder ist da anders und das ist gut so. Denn nicht jeder oder jede lässt sich auf die eine Art und Weise zum Glauben einladen. Die Mischung, unsere Unterschiedlichkeit ist davon Vorteil. So können wir hoffentlich Menschen mit Jesus bekannt machen, ihnen neue ihnen einen neuen Weg, ein neues Leben, ein reiches und freies Leben aufzeigen. Freunde des Glaubens sein, Freunde auf dem Weg zum Glauben. Ein Leben, das uns durch die Vergebung unserer Sünden erst möglich ist, immer wieder. Vergebung von Gott zu erfahren, ist das Wunder, was der Gelähmte erfahren durfte. Ein Wunder, das heute noch geschehen kann, uns geschehen kann, rein aus dem Glauben heraus, unserem Glauben an Jesus. Wir können zu ihm gehen, uns vielleicht auch tragen lassen von guten Freunden, ihm unser Leid hinhalten und um Vergebung bitten, immer wieder. So dürfen auch wir hören, mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Steh auf und geh. Nimm dein Leben in die Hand. Du kannst es tragen. Ich trage es mit dir. Geh deinen Weg. Ich gehe ihn mit dir. Amen.